Ich habe eine Krimiserie geschrieben und Leben lassen ist jetzt der 11. Roman in dieser Krimiserie, in der die Hauptfigur die Mira Walensky ist. Ich sage bewusst Hauptfigur und nicht Heldin, weil sie ist keine klassische Heldin und ich habe es nicht so mit den tollen Frauen, die alles mit links erledigen. Übrigens auch nicht mit den angeblich tollen Männern, die das alles schaffen. Mira Walensky ist eine Wiener Journalistin. Sie arbeitet bei einer Wochenzeitung, dem Magazin. Und sie wird in allen Kriminalromanen unterstützt von der Vesna Krajina. Das ist ihre bosnischstämmige Putzfrau und inzwischen vor allem auch sehr gute Freundin. Beide haben so im Laufe der Bücher Karriere gemacht. Die Mira hat als Lifestyle-Reporterin begonnen, nicht weil sie so unglaublich viel für Lifestyle übrig hat, aber weil der Job halt gerade frei war. Inzwischen ist sie Chefreporterin, also zuständig für die großen Reportagen im Magazin. Und die Vesna ist im Bosnienkrieg nach Österreich gekommen mit ihren kleinen Zwillingen, hatte überhaupt keine andere Chance, als illegal putzen zu gehen. Aber irgendwann einmal hat sie dann doch auch die österreichische Staatsbürgerschaft geschafft und eigentlich hatte sie dann vor, ein Detektivbüro aufzumachen. Sie ist die wirklich Abenteuerlustige der beiden. Aber sie ist draufgekommen, dass die österreichische Detektivordnung ordentlich verzopft ist und so hat sie sich entschlossen, ein Reinigungsunternehmen aufzumachen. Und sie hat halt auf ihrem Schreibtisch dann noch so ein extra Telefon für etwas andere Aufträge. Ich werde zwei Ausschnitte aus Leben lassen lesen. Sie werden gleich merken, wer da auch eine Rolle spielt, in dem Fall nämlich ein Guru. Diese Gurus treten ja da vor allem dann gerne auf und gehäuft auf, wenn sich Menschen unsicher fühlen. Also entweder persönlich unsicher oder halt, wenn sich eine Gesellschaft unsicher fühlt, nicht? Dann gibt's immer so Typen, die einem sagen, wo es lang geht. Befolge 1.1 bis 10 und du bist ein glücklicher, zufriedener Mensch und erfolgreich bist du auch noch. Und wenn du es richtig machst, wirst du schön. Ja, nicht, dass der ein oder andere Guru vielleicht nicht einmal helfen könnte, aber ich denke mir, meistens helfen sie sich selbst, indem sie damit ganz schön verdienen. Viel mehr brauche ich, glaube ich, nicht zu verraten. Wir haben ja nachher eben Anschluss noch ein bisschen Zeit, über alles Mögliche zu reden. Ich beginne einfach bei der ersten Stelle am Anfang des Buches und das fängt mitten in Wien an. Da sitzen wir alle im Halbdunkel. Ein paar von den Klugen, mehr von denen, die sich für klug halten, einige von den Prominenten und auch welche, die Erfolg haben. Auf der Bühne ein Moderator, der viel und zu lange und selbstverliebt redet, so als ginge es nur um ihn. Literaturgala im Festsaal des Wiener Rathauses. Kaum ein Unterschied zu anderen Galas. Hier könnten auch abendlich verkleidete Installateure oder Gastronomen sitzen und auf eine Auszeichnung hoffen. Ich versuche dem zu folgen, was auf der Bühne passiert. Preisverleihung für die besten Jugendbücher. 7 weitere Preiskategorien drohen. Ich nehme noch ein Mini-Salzstangerl aus dem Brotkorb und bestreiche es mit der längst zu weich gewordenen Butter. Ein weißgedeckter, runder Tisch neben dem anderen. 8 Menschen um jeden. Mein Nachbar deutet auf die Weinflasche im Kühler. Ich nicke. Soll er nur nachschenken. Das Beste, was ich momentan tun kann, ist trinken und dösen. Ich bekomme ja keinen Preis. Ich bin bloß hier, weil ich an einem Buch mitarbeite. Weiß.Heiten. Ausgerechnet. Weiß, Fernsehguru und Psychotherapeut mit eigenem Beratungszentrum, will seine gesammelten Weisheiten veröffentlichen. Ich bin keine Freundin von Heilslehren und esoterischen Welterklärungen, aber ich sollte ursprünglich auch nur Ungenauigkeiten korrigieren und etwas journalistischen Pep in den Text bringen. Das Ganze ist sehr gut bezahlt. Auch eine Chefreporterin vom Magazin kann ab und zu etwas extra brauchen. Weiß sitzt am selben Tisch wie ich. Wie immer ganz in Weiß, zur leichteren Wiedererkennbarkeit wahrscheinlich. Wenigstens trägt er hier keine seiner Roben wie im Weißzentrum, sondern einen weißen Leinenanzug. An sich ist er eher unscheinbar. Kaum 1,80 groß, schlank, fliehendes Kinn, Anfang 50. Das Glänzendste an ihm ist seine spiegelblanke Glatze. Hat er wirklich keine Haare mehr oder rasiert er sich täglich gründlich den Kopf, weil es irgendwie zu seinem Image passt? Wo sonst noch ist er rasiert? Will ich eigentlich gar nicht wissen. Ich werde müde und schließe die Augen. Hat der Typ wirklich meditative Kräfte? Meditativ ist nicht gleichbedeutend mit einschläfernd, Mira. Müde machen das Dunkel im großen festlichen Saal und dieser öde Moderator. Eigentlich managt er ja einen deutschen Privatsender, aber aus irgendeinem Grund glaubt er besser zu sein als die Showmaster und Witzereißer, die er bezahlt, was ja an sich gar nicht so schwer wäre. Er ist geborener Österreicher. Ich wundere mich immer wieder, dass Leute wie er in Deutschland für charmant und clever gehalten werden. Heute Abend haben wir ihn am Hals. Neben Weiß sitzt Ida Meulen. In etwa so alt wie ich, schlank, halblange dunkle Haare, schwarzes Kleid mit etwas zu viel Spitze, große bunte Ohrgehänge aus Halbedelsteinen. In ihrem Verlag wird Weiß neues Buch erscheinen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die beiden haben etwas miteinander. Dass eine Frau wie sie etwas an diesem weißen Gefühlsschaumschläger finden kann? Andererseits, ihr Jom-Verlag gibt in erster Linie Lebenshilfebücher und Esoterisches heraus. Das verbindet wohl. Ich spüre einen Blick im Rücken und drehe mich um. Es ist eine Frau, die vom Tisch hinter unserem herüberstarrt. Teuer frisierte blonde Haare, weiße Jacke, die aussieht wie von einem Designer. Sollte ich sie kennen? Dann wird mir klar, dass der Blick nicht mich angeht, sondern Weiß. Weiß ist durch seine seltsame TV-Show ziemlich bekannt. Wohl eine Verehrerin, daher vielleicht auch die weiße Jacke. Weiß, um ihm zu gefallen. Jetzt lobt der Moderator Hans Glück, einen der Autoren, die mein Mann Oskar spöttisch in die Kategorie weltberühmt in Österreich reiht. Die Lippen des Promi-Autors am Nebentisch werden schmal und schmäler. Er hüstelt und schenkt sich nach. Sollte er gewinnen, wird er schon betrunken sein. Weiß steht auf. Ich spähe zum Tisch hinter unserem und sehe, dass der Hals der Frau mit der weißen Jacke immer länger wird. Sie fummelt an ihrer Tasche herum. Wird sie ihm folgen? Mit einem Mal kommt mir die Gala weniger öd vor. Man muss bloß die Menschen beobachten. Ida Meulen war schneller. Sie folgt Weiß im Abstand von einigen Metern. Ihr Gesichtsausdruck ist irgendwie angespannt. Wenn Weiß tatsächlich so viele Verehrerinnen hat, will sie ihn wohl lieber unter Kontrolle halten. Weder sie noch Weiß haben mir zugenickt, als sie den Tisch verlassen haben. Es ist so, als nähmen sie mich gar nicht wahr. Ich höre einen Stuhl hinter mir. Jetzt ist auch die Blonde mit der weißen Jacke aufgestanden. Ich überlege, mich dem Tross anzuschließen und zu beobachten, was da außerhalb des Festsaales passiert. Vielleicht ein Duell um Weiß. Geschmäcker sind verschieden. Von mir aus können sie ihn haben. Alle. Der Moderator verlässt die Bühne und nimmt an einem runden Tisch am Bühnenrand Platz. Musik setzt ein. Jazz-Standards, interpretiert von einer finanziell verkraftbaren Formation. Es könnte schlimmer sein. Ich klappe die Augen zu, klappe sie wieder auf und nehme noch einen Schluck Wein. Mir scheint, als würde die Unruhe im Saal steigen. Ein Mann eilt nach vorne. Er beugt sich sichtlich aufgeregt zum Moderator, der schon auf seinen nächsten Auftritt wartet. Tuscheln. Der Moderator ist aufgestanden. Er nickt. Er klettert auf die Bühne. Er winkt der Musik. Die setzt abrupter ab, als zu erwarten war. Stille. Jetzt hat der Privatfernsehmanager die volle Aufmerksamkeit des Publikums. Zum ersten Mal an diesem Abend. Er räuspert sich. Ich muss Sie bitten, den Saal und das Gebäude zu verlassen. Alle starren ihn an. Keiner steht auf. Es hat eine Drohung gegeben. In Zeiten wie diesen darf man nichts unbeachtet lassen, auch wenn es ein Scherz sein dürfte. Es besteht kein Grund. Die ersten Menschen sind aufgesprungen. Zwei Sessel fallen um. Kein Grund zur Panik. Gehen Sie ruhig zu den Ausgängen und verlassen Sie. Jetzt ist der ganze Saal in Bewegung. Ich stehe, suche nach der nächsten Tür. Alle Ausgänge scheinen schon jetzt verstopft zu sein. Wie sind die ganzen Menschen so schnell dorthin gekommen? Trampeln wie von einer aufgeschreckten Herde, die ein herannahendes Erdbeben spürt. Keiner schreit. Kaum einer spricht. Drohung. Was für eine Drohung. Hier riecht es eigenartig. Ich versuche flach zu atmen. Giftgas. Mira, behalt die Nerven. Das sind die Brenner für das Buffet. Blitze. Blitzlichter der Fotografen, die im Saal sind. Verlassen Sie das Gebäude und halten Sie sich an die Anweisungen der Sicherheitskräfte. Ihnen kann nichts. Ein Mann stöhnt auf. Erste Schreie. Plötzlich scheinen alle zu schreien. Raus hier. Oder gibt es kein Entkommen mehr? Ich dränge zu einer der Flügeltüren, bekomme einen Stoß, sehe weiter vorne Menschen fallen, niedergetrampelt vom Kulturbetrieb in Panik. Nichts passieren! Dann springt auch unser Moderator von der Bühne und rennt. Ich sehe mich um. Weiß steht, den Kopf hoch erhoben, wie fasziniert vom Chaos. Er lächelt nicht mehr. Der schlanke Mann vom Nebentisch macht einige Schritte nach vorne, stoppt, geht wieder zum Tisch, an dem längst keiner mehr ist. Weiß starrt ihn an. Der schlanke Mann starrt zurück. Ein Kamerateam filmt, während es mit den anderen nach draußen drängt. Die Verlegerin Meulen ist schon nahe bei einem der Ausgänge. Bevor die Menschenmenge sie frisst, ruft sie Weiß etwas zu, die Arme in seine Richtung gestreckt. Szenen wie auf der Titanic vor dem Untergang. Ja, und die Mira kommt dann raus, eigentlich kommen alle raus. Einige sind allerdings schwer verletzt, weil so ein Kulturbetrieb in Panik natürlich dann nicht mehr auf korrekte Umgangsformen achtet. Und sie stehen dann alle so rund um das Wiener Rathaus, die Literaturschickerie und die Kulturschickerie und die, die da sonst noch eingeladen sind, und schauen nach oben, als ob dieses ganze Rathaus in der nächsten Minute in die Luft fliegen würde. Paff. Aber es bleibt bei der Drohung. Und natürlich entstehen sofort eine Menge Gerüchte. Und das oberste aller Gerüchte sagt, das ist der Beginn des islamistischen Terrors in Wien. Die Mira denkt sich zwar, ich meine, warum unbedingt islamistischer Terror? Das kann auch irgendein beleidigter Autor gewesen sein, der draufgekommen ist, dass er sicher keinen Preis kriegt und daher diese Drohung da gestartet hat. Aber sie muss es erst halt mal rausfinden und beweisen. Und sie hat noch was Zweites, das sie sehr beschäftigt. Ihr toller Guru Weiß hat nämlich die Idee, dass er seinem Buch jetzt noch ein Kapitel anfügen möchte. Nämlich eines über diese Drohung im Wiener Rathaus und über den internationalen Terror und über seine These, dass der Terror eigentlich in unseren Köpfen entsteht und er weiß, wie man diesen Terror bekämpft und besiegt. Die Mira findet, das ist ausgemachter Schwachsinn. Aber sie will, dass dieses Buch endlich vorbei ist, also liefert sie ihm, was er braucht, und als er dann auch noch Fotos will, natürlich von sich selbst und bei der Gala und möglichst schön, treibt sie die auch noch auf und sie fährt dann später am Abend irgendwann raus in sein Weißzentrum. Das Weißzentrum ist so ein Bau ganz aus Glas, weil der Weiß hat so schrecklich gern transparent, oberhalb von Wien in einer schönen, heurigen Gegend. Alles ist finster, da ist keiner. Sehr eigenartig, nur ganz hinten in diesem Weißzentrum ein einzelner Lichtpunkt. Seltsam, wenn tagsüber alles transparent ist. Am Abend ändert sich das. Das, was im Dunkel liegt, wirkt kompakt. Glaswände werden zu schwarzen Schattenwänden. Ich traue Weiß zu, dass er da irgendwo im Dunkel hockt und mich beobachtet. Es ist Neumond, wie bestellt. Die Straßenlaternen sind von hier aus nicht zu sehen. Man ahnt sie bloß. Dunkelgrauer Schimmer im Nachtschwarz. Meine Augen werden sich an die Dunkelheit gewöhnen. Soll ich rufen? Den Gefallen tue ich ihm nicht. Er würde merken, dass mir das Ganze unheimlich ist. Und was, wenn er der Drohnenrufer auf der Gala war? Wenn er vermutet, dass ich zu viel weiß? Ich gehe auf den Lichtpunkt zu. Niemand da. Jetzt rufe ich doch. Hallo? Es klingt wie gepiepst, keine Antwort. Ich werde wütend. Der Typ hat mich herkommen lassen und ist einfach verschwunden. Direkt im Licht liegt ein Zettel. Ja, super, danke, bin im Kino oder so etwas. Ich lese. Blockbuchstaben. Totales Recycling. Davon hat er immer wieder gesprochen. So heißt sogar ein Kapitel seines Buches. Er hat gepredigt, dass man sich recyceln müsse, um glücklich und eins mit sich selbst und der Welt zu werden, innerlich und äußerlich. Daher auch die basenorientierten Entschlackungskuren, die Darmreinigung, die Leberreinigung und all das Zeug. Franziska Dasch steht darunter. Ein Erinnerungszettel? Hat er dieser Franziska das totale Recycling verordnet? Die Arme. Moment mal, hat Berger nicht gestern die Blonde in Weiß so angesprochen? Kommen Sie bitte mit, Frau Dasch. Ja, das könnte passen. Aber sicher bin ich mir nicht. Da steht noch eine Adresse. Ihre Adresse? Wohl kaum. Recyclingwerke Alsfa, Seiring. Und die Mira überlegt, komisch, ist die Tasche jetzt womöglich dort draußen oder der Weiß, warum steht das da? Und sie macht das, was sie meistens tut in so einem Fall, sie ruft die Wesner an. Und die Wesner sagt, nur ganz einfach, wir fahren dort raus und schauen nach. Mira ist nicht gerade begeistert, an der Nacht herumzukurven, aber sie wirft ihr Navi an und fährt Richtung Norden raus und scheitert fürchterlich, weil statt der Straßen, die es früher gegeben hat, ist jetzt eine riesige, riesige, riesige Autobahnbaustelle. Erdlöcher und Erdhügel und viele Fahrzeuge, die darauf warten, morgen wieder Lärm zu machen und noch mehr Erde zu verschieben. Aber irgendwann einmal scheint sie dort zu sein, wo sie hingehört, und sie steigt dann irgendwann aus. Ich schleiche im Bewusstsein, dass Wessner da irgendwo sein muss, mutig näher. Ich bin geblendet. Brutales Licht auf meinem Gesicht. Mira Walensky, sagt Wessner, hast du wäre lange gebraucht. Erst jetzt senkt sie den Lichtkegel der Taschenlampe. Ich atme geräuschvoll aus. Ich hoffe, ich habe dich nicht erschreckt. Da hinten ist die Recyclinganlage. Wessner deutet auf ein eigenartiges Stahlmonster, das von hier aus wirkt wie eine übergroße Kunstinstallation. So etwas wie die Reinkarnation des Brontosaurus. Der lange Hals? Das ist ein Förderband, sehe ich beim Näherkommen. Der gedrungene, schwere Körper, mindestens 3 Meter hoch, ein riesiger Metallbehälter. Da sind wohl die Brocken drin, die zermalmt werden sollen. Vor der Anlage Bruchasphalt, Stücke von 1 Meter Durchmesser wie schwarzes Packeis übereinander geschichtet. Neben der Anlage eine Halle. Ich sehe mich um. Ist da keiner? Wessner schüttelt den Kopf. Halle ist abgesperrt. Wenn wer da hineingeworfen wird, es ist vorbei. Und wir beide allein bei dieser Monstermaschine, die alles zermalmt. Alles, wenn man sie nur lässt. Warum ist diese Adresse auf dem Zettel gestanden? Was ist, wenn Weiß seine Jüngerinnen nur hierher bringt, um ihnen einen drastischen Fall von Recycling vorzuführen? Ich traue es ihm zu. Was machen Sie hier? Eine laute Stimme. Wir fahren herum. Hinter uns ein Mann in etwa so groß wie Oskar und auch so schwer. Und was Sie? Fragt Wessner. 30 Zentimeter kleiner, 50 Kilo leichter und nur mit einer Taschenlampe bewaffnet. Er ist für einen Moment verunsichert. Ich bin vom Wachdienst. Ich bin berechtigt, Sie bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Ich habe eine Idee. Ich krame in meiner Tasche. Die Hand des Wachebeamten greift blitzschnell in Richtung Hosenbund. Ich reiße meine Hand aus der Tasche. Schaue in die Mündung einer Pistole oder eines Revolvers. Ich kenne mich da nicht so aus. Ist auch egal, womit ich erschossen werde. Ich versuche ein Lächeln. Ich wollte bloß nach meinem Presseausweis suchen, sage ich. Die Waffe ist weiter auf mich gerichtet. Tun Sie dummes Ding weg, sagt Wessner. Ich habe heute auf der Baustelle Interviews gemacht und dabei mein Aufnahmegerät verloren. Ich brauche es. Morgen Nachmittag kommt das neue Magazin raus. Ich habe Redaktionsschluss, erkläre ich so ruhig wie möglich. Sie sind hier ganz allein, will Wessner wissen. Warum? Kommt es misstrauisch zurück. Wenn jemand Anlage wie diese startet, Sie merken das sofort? Das wäre höllenlaut in der Nacht. Sicher. Das heißt, niemand könnte die Anlage unbefugt in der Nacht in Betrieb nehmen, ergänze ich. Der Wachmann kratzt sich am Kopf. In der Nacht sicher nicht. Da sind immer 2 von uns unterwegs. Gegen Abend, wenn die Arbeiter die Anlage verlassen, aber die LKW und die Baumaschinen noch fahren oder wenn dort hinten Schotter vorbereitet wird, das könnte schon gehen. Warum wollen Sie das wissen? Hat etwas mit meiner Geschichte zu tun, sage ich und lächle möglichst harmlos. Hat man was gestohlen? Aber wer stiehlt schon alten Asphalt, oder? Ich schüttle den Kopf. War mehr so eine Gedankenspielerei. Ach was, sagt der Wachmann und geht davon. Da stehen wir vor dem stummen, schlafenden Monster. Wessner geht und stochert im zerkleinerten Asphalt herum. Müssen wenigstens so tun, als ob wir suchen, sagt sie. Im Recycling-Asphalt? Da wäre von einem Aufnahmegerät nicht mehr viel übrig. Kann dir ja einfach nachher hineingefallen sein. Wessner leuchtet auf das, was von den Asphaltbrocken übrig geblieben ist. Steinchen, 2-3 Zentimeter im Durchmesser. Dann fährt der Lichtkegel ein Stück zurück und sie gräbt mit einer Hand im Geröll. »Okay, das reicht jetzt, er glaubt uns schon«, sage ich. »Gasso zu übertreiben braucht sie auch nicht.« »Da ist etwas zwischen Asphaltbrösel«, sagt Wessner. »Ist dein Schuh oder so etwas gewesen?« Ich gehe die paar Schritte zu ihr. Sie zieht ein graues Stück festen Stoff heraus. Es ist der vordere Teil eines Schuhs. Turnschuh. Man kann noch ein Stück Gummisohle erkennen. Einige Ösen, wo das Schuhband durchging. Leinen. Ich sehe genauer hin. Da schimmert etwas. Glitzersteinchen auf dem Leinen. Ich greife mir den Schuhrest, reibe über die Steinchen. Silbern und golden glänzen sie jetzt im Schein von Wessners Taschenlampe. Ich bekomme kaum Luft. Schwarze und braune und graue Asphaltkörner, kantig gebrochen aus tonnenschweren Blöcken. Und dazwischen dieses Stück von einem Turnschuh. Was bleibt von einem Menschen, der hier mitgebrochen, mitgemahlen wird? Ich nehme einige der Asphaltkörner in die Hand, lasse sie durch die Finger wieder zurück auf den meterhohen Steinhaufen gleiten. Geräusch wie von Regen auf ein Dach. Franziska Dasch. Sie hat gestern solche Schuhe getragen, sage ich dann.